Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge:
Geheimnisse in geschlossener Software aufdecken. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Leon Stäbe. Schön, dass wir uns wieder hören. Viele Dinge unseres Alltags laufen mit Software, die nicht quelloffen ist. Handys oder Fitness-Tracker zum Beispiel, aber auch andere Dinge. Diese Geräte nutzen wir jeden Tag, aber diese Geräte haben vielleicht auch Schwachstellen. Also sie lassen sich möglicherweise angreifen und es können persönliche Daten abgefischt werden. Wie groß das Risiko ist, wissen wir oft nicht, da sicherheitskritische Komponenten meist nicht einsehbar sind. Aber genau an diesem Punkt forscht Dr. Jiska Klaassen. Sie leitet seit dem 1. Juli die Nachwuchsgruppe Cybersecurity Mobile and Wireless hier am Hasso-Plattner-Institut. Hallo und herzlich willkommen am HPI. Willkommen bei uns im Podcast, Jiska.
Hallo.
Jiska, seit wann begeisterst du dich für die Tiefen der Software und für Cybersecurity?
Angefangen hat es eigentlich mit so nicht-technischen Dingen. Also ich war einfach ein neugieriges Kind und wollte immer wissen, wie sind Dinge gemacht, und habe auch selber Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel sehr viel Text gelesen oder Bücher gelesen und auch selber was geschrieben. Das heißt, ich konnte dann auch schreiben, so mit 10 Fingern am Rechner schon sehr früh. Und irgendwann dachte ich, ich möchte jetzt auch Dinge veröffentlichen können. Und dann habe ich meine erste Webseite gebaut, so noch so richtig so mit HTML und so. Und über die Zeit hinweg habe ich mich eben immer mehr mit Technik auseinandergesetzt, bin zu einer Linux-User-Group gegangen und habe gelernt, wie funktionieren Dinge. Und ich glaube, Cybersicherheit ist eigentlich nur, Dinge noch genauer zu verstehen. Also nicht nur, wie ist es gemacht, sondern auch, was für Auswirkungen hat es, was könnten Angreifende in so einem System tun.
Und was treibt dich da an?
Neugier.
Woher kommt das?
Naja, wir sind halt einfach umgeben von Dingen, wo wir nicht wissen, wie es geht. Und wenn mir irgendwas passiert am Handy, wo ich denke, das ist komisch, dann bin ich die Person, die versucht, es nachzustellen. Also ich klicke so oft, bis es nochmal genauso komisch passiert. Und andere sind einfach froh, wenn sie einen Workaround gefunden haben.
Und du willst es einfach genauer wissen.
Ich will es genauer wissen. Ich bin diejenige, die schließt das dann nochmal in den Rechner an, holt sich Debug-Logs und versucht rauszufinden, was ging gerade schief.
Und du bist auch bewusst in die Forschung gegangen. Ich meine, du hättest ja auch in ein Unternehmen gehen können. Solche Leute wie dich suchen sie händeringend gerade.
Ja, natürlich. Aber wenn ich in eine Firma gehe, dann habe ich sehr wenig Möglichkeiten, auch drüber zu reden. Und das ist halt was sehr Spannendes an der Forschung. Ja, ich kann in Dinge reinschauen und ich kann es auch publizieren und komme in den Austausch mit anderen. Und das ist eine sehr schöne Rolle. Also es ist nicht so, dass ich sage, Unternehmen interessiert mich nicht, sondern ich kommuniziere ja mit Unternehmen nach wie vor, nur habe eben auch die Möglichkeit des Austauschs.
Und du bist neugierig, du schaust dir Dinge genauer an, und wenn du da reinschaust, was siehst du da gerade? Also wo schlummern vielleicht gerade so die größten Sicherheitsrisiken? Was beschäftigt dich gerade vor allem?
Vermutlich sind die größten Risiken da, wo man gar nicht hinschaut. Aber ja, mich beschäftigt viel so Dinge, die eben nicht nur einzelne Applikationen betreffen, sondern die wirklich alle Anwender, alle Geräte betreffen. Und das ist zum Beispiel Betriebssysteme, Hardware in Betriebssystemen oder auch drahtlose Kommunikation. Also Dinge, die wirklich in richtig vielen Geräten drin sind.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo wir vielleicht gar nicht so richtig hingucken?
Ich habe sehr viel in Bluetooth geschaut zum Beispiel, also die drahtlose Kommunikation zwischen unserem Handy, unserem Auto, für Musik, für Kontakte austauschen und so weiter.
Und was ist da besonders problematisch?
Na, wir haben eine Menge private Daten, die da übertragen werden, oder sensitive Daten, soll heißen, unsere Kontakte oder auch wenn wir das ans Auto anschließen, irgendwelche Adressen austauschen oder wenn wir Musik abspielen, das als Mikrofon benutzen. Das sind ja jede Menge sensible Sachen, die darüber gehen. Und diese Kommunikation, die dann drahtlos ist und darunter liegt, sollte sicher sein.
Jetzt denken viele Menschen, sie haben ein Handy, okay, da gibt's Updates, ich bin sicher. Aber das ist aus deiner Sicht so nicht der Fall?
Ich denke schon, dass Updates sehr, sehr wichtig sind. Also letztendlich ist es ja so, wenn ich Forschung mache und ich finde eine Sicherheitslücke in einem Betriebssystem oder in Bluetooth, dann wird die gepatcht. Also ich rede ja mit den Herstellenden und sage so, na, hier ist das Problem, die fixen das. Genau das erreicht euch ja über Sicherheitsupdates.
Wir haben ja gesagt, dass viele Systeme eben nicht quelloffen sind. Das heißt, du musst ja irgendeinen Weg finden, um reinzuschauen. Und das ist das Konzept des Reverse Engineerings. Ja. Kannst du mal beschreiben, was das heißt? Wie funktioniert das?
Also Engineering kennt man ja. Man entwickelt etwas, man engineert etwas. Und Reverse Engineering ist der Weg, rückwärts das zu gehen. Also man hat schon ein Produkt, etwas fertig gebautes und möchte alle Schritte rückwärts machen. Das heißt, erstmal muss ich überhaupt den Hinweg verstehen. Also der Hinweg ist, ich habe zum Beispiel Code, der ist geschrieben in der Programmiersprache wie C. Und die wird dann übersetzt für den Computer, sodass der dann sehr kleinteilige Instruktionen hat, was er macht. Also auf einem Level, wo der Computer das versteht. Und der Weg zurück ist, der Computer muss ja immer Instruktionen ausführen. Also am Ende muss er Dinge tun und die sind auch im Programm enthalten. Und daraus kann man sehr viel rekonstruieren. Also man kriegt nicht die originale Software wieder, aber man kann eben diese Instruktionen disassemblieren oder auch dekompilieren und erhält ein bisschen so einen Pseudocode des Programms wieder. Da fehlen dann Kommentare, Variablennamen und so weiter. Aber wer schon mal echte Softwareprojekte erlebt hat, weiß, dass es auch da häufig der Fall ist, dass die Doku fehlt. Und ja, und mit diesen Informationen kann man dann versuchen, Algorithmen wiederherzustellen und zu verstehen und darin Sicherheitslücken zu finden oder auch andere Geheimnisse, weil ich habe ja gesagt, es gibt auch so Geheimnisse da drin und da gibt es auch sehr viel so in Richtung Privacy, also auch, es sind nicht immer Sicherheitslücken, es sind manchmal auch Daten, die bewusst abgegriffen werden und das sieht man dann.
Also du machst den Prozess einfach rückwärts, du rekonstruierst Systeme, das klingt sehr kompliziert.
Ja, ist es auch.
Ist so ein bisschen wie so Detektivinnenarbeit.
Ja, tatsächlich schon, ja. Also es ist schon sehr komplex. Also man muss eben erstmal wissen, wie wurde es überhaupt gemacht. Und es gibt aber eine Menge fertige Werkzeuge. Also was ich gerade beschrieben habe, das Disassemblieren und Dekompilieren, dafür gibt es inzwischen sogar ein kostenloses Tool, Ghidra. Und das können sich auch die Leute, die jetzt hier zuhören, einfach mal downloaden, theoretisch, und könnten da irgendwas drin öffnen, was auf ihrem Computer läuft. Aber natürlich ist es so, dass es ist nicht immer einfach. Also gerade zum Beispiel Malware oder andere bösartige Software versucht so ein bisschen zu verstecken, was sie macht vor genau solchen Tools.
Und was siehst du da? Also welche Sicherheitslücken tun sich da so auf?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen gibt es so Sicherheitslücken, da werden irgendwie Daten falsch verarbeitet, sodass man dann irgendwie vielleicht einen Buffer-Overflow hat oder so. Aber manche Lücken sind komplexer. Da geht es dann wirklich um die Architektur von der ganzen Software. Also man muss das Gesamtsystem verstehen und die Daten in dem Kontext sehen, um zu wissen, so was passiert damit eigentlich. Das könnten Probleme in kryptografischen Protokollen sein. Das könnten aber auch einfach nur Logikfehler sein, sowas wie bestimmte Aktionen, die man machen kann, auch wenn eine Authentisierung noch nicht durchgeführt wurde.
Und kommst du dann weitestgehend zum Ausgangspunkt zurück? Also du hast selber gesagt, zu 100% kann man das nicht reverse-engineeren, aber man kann das meiste dann doch aufdecken durch diese Methode.
Das kommt sehr drauf an, was das Ziel ist. Also wenn ich Sicherheitsforschung mache, dann ist es meistens nicht mein Ziel, ein Produkt 1:1 nachzubauen und dann irgendwie öffentlich, kommerziell, was auch immer zu vertreiben, sondern ich möchte ja nur bestimmte Teile dessen verstehen. Aber natürlich kann es auch ein Ziel sein, etwas komplett nachzubauen. Also gerade bei Schnittstellen macht es viel Sinn, wenn ich irgendwie ein proprietäres, drahtloses Protokoll mir angeschaut habe, das nochmal neu nachzuimplementieren, um es dann auch mit anderen Geräten sprechen zu können. Da kann es sinnvoll sein, es komplett neu zu implementieren. Aber dabei ist dann halt nicht nur die Analyse von diesen Instruktionen und Code wichtig, sondern einfach, dass man das mit dem anderen System spricht und guckt, verhält es sich jetzt gleich. Also man wird nie hundertprozentig die gleiche Implementierung haben, aber eine kompatible Schnittstelle so.
Kann künstliche Intelligenz eigentlich dabei helfen, also bei dieser Rückwärtsanalyse? Kann sie dieses Reverse Engineering leichter machen?
Super viel in Reverse Engineering ist Mustererkennung. Also Dinge, die irgendwie in einem C-Code mal so und so aussahen, sehen dann kompiliert so und so aus. Vieles sind Algorithmen, die immer wieder eingesetzt werden. Gerade kryptografische Primitiven sehen immer sehr, sehr ähnlich aus und sowas. Und da ist tatsächlich künstliche Intelligenz ein Tool. Also es gibt Leute, die haben ChatGPT benutzt, um Kommentare in decompilten Code einzufügen oder Variablennamen. Und es kann, muss aber nicht erstaunlich akkurat sein.
Kann es auch die KI schwerer machen, die Rückwärtsanalyse, weil nämlich die Systeme mit KI komplizierter werden?
Das ist tatsächlich so eine Sache. Also es fehlen noch Reverse Engineering Tools, gerade so für Modelle, also für so Sprachmodelle oder andere
Machine Learning
Modelle. Genau diese Sachen. Also für solche Modelle gibt es noch wenige Tools zum Reverse Engineering.
Du machst das jetzt schon einige Jahre, hast auch schon einiges aufgedeckt. Also eigentlich hast du Sicherheitslücken in Millionen, Milliarden Geräten schon aufgedeckt, entdeckt. Mhm. Wie fühlt sich das an?
Es ist am Anfang, ich glaube, wenn man so die erste Lücke findet, denkt man so, oh krass, jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich so was richtig Tolles und so und freut sich drüber. Aber es gibt irgendwann so den Punkt in so einer Karriere, denke ich, also zumindest war es bei mir so, wo man denkt so, oh nee, nicht schon wieder. Weil es halt auch super anstrengend ist, dann irgendwie Disclosure koordiniert mit den Herstellern zu machen. Also man muss ja denen sagen, ich habe eine Lücke gefunden, sondern hier, ich habe es kaputt gemacht. Steht so ein bisschen da wie so ein 5-jähriges Kind mit dem kaputten Spielzeug. Ja, so schön, dass ihr das mir gebracht habt. Hier ist es kaputt. Ja, und das ist ein langwieriger Prozess. Und was ich, denke ich, auch schön finde, ist eben Mitigation zu bauen. Also nicht nur so offensiv Dinge kaputt zu machen, sondern mal konstruktiv zu überlegen, wie macht man das eigentlich richtig?
Und das ist echt ein interessanter Punkt. Wie reagieren denn so Unternehmen dann, wenn du dann kommst und sagst, schaut her, das habe ich jetzt entdeckt?
Das ist super unterschiedlich. Also viele große Unternehmen haben mittlerweile Responsible Disclosure Programme. Das heißt, man kann ihnen Schwachstellen berichten, man darf hinterher auch darüber reden, man kriegt manchmal ein sogenanntes Bug Bounty, also eine kleine Entschädigung monetär, was heißt klein, bei manchen Firmen ist es sogar ziemlich viel Geld, was man da kriegen kann, sodass der Arbeitsaufwand, den man hatte, auch entlohnt wird. Es gibt auch Firmen, die dann sagen, ihr dürft Reverse Engineering machen, um Schwachstellen zu finden. Also es gibt wirklich die Erlaubnis von Firmen, das zu tun.
Wahrscheinlich gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, wir können und dürfen unsere Codes nicht offenlegen, weil es da auch um Unternehmensgeheimnisse geht, vielleicht auch um Patente. Was sagst du dazu?
Ja, das ist schwierig, weil es führt natürlich dazu, dass Sicherheitsforschende das nicht machen können. Also das heißt, im Zweifelsfall mache ich was Illegales, wenn ich mir das anschaue, aber das hält ja einen echten Angreifenden nicht ab. Also jemand, der wirklich böswillig in ein System kommen möchte, lässt sich von irgendwie so einem Text mit ihr dürft nicht reverse engineeren und wir werden euch verklagen, der wird sich ja nicht aufhalten lassen.
Was ist dann deine Empfehlung, also gerade an die Adresse der Unternehmen? Ich nehme an, auf jeden Fall mehr Transparenz.
Ja, das auf jeden Fall. Und man sieht es auch gerade zum Beispiel bei Android, da ist ja sehr, sehr vieles mittlerweile Open Source. Und es wird immer sicherer. Also der erste Moment, wenn man den Schritt geht und sagt, okay, wir machen unseren Code Open Source und lassen alle Forschenden da drauf schauen, ist natürlich, es werden Lücken gefunden. Und im ersten Moment denkt man so, uff, jetzt ist es ja viel schlimmer, weil jetzt wurden ja Lücken gefunden, aber die waren ja auch vorher schon da. Und letztendlich, wenn man Forschenden ermöglicht, reinzuschauen und auch legal reinzuschauen, dann hat man langfristig ein sichereres Produkt.
Siehst du diesen Trend, dass die Unternehmen sich darauf immer mehr einlassen, euch reingucken lassen auch? Mhm.
Also gerade bei den großen Unternehmen ist es so und da hat man auch den größten Einfluss. Also gerade dann, wenn ich sage, ich finde was in Android oder in iOS, dann betrifft es ja richtig, richtig viele Leute.
Wie gehst du selbst mit diesem Sicherheitsthema um? Also mit Handys oder anderen mobilen Geräten? Klingt so ein bisschen, als ob du deutlich vorsichtiger wärst als andere. Weil du es ja kennst. Du kannst ja reingucken.
Ja und nein. Also ich benutze trotzdem noch ein Handy und ich trage das mit mir rum und ich habe auch Mobilfunk an. So, natürlich ist man ein bisschen bewusster sich darüber. Also wir hatten es ja schon, ich habe zum Beispiel kein WhatsApp, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so meine innere Paranoia ist. Ich würde, glaube ich, meinem Umfeld jetzt nicht jedem empfehlen, so deinstalliert WhatsApp oder so.
Und worauf achtest du selber im Alltag? Also ein paar Chatprogramme kommen bei dir nicht aufs Handy. Gibt es etwas, wo du auch sagst, so, da bin ich etwas vorsichtiger oder ich schaue mir das genauer an? Oder guckst du selber vorher nach, wie der Code ist?
Manchmal schon, aber ich glaube, letztendlich ist es so, ich weiß zwar mehr, aber die Angreifenden heutzutage sind auch teilweise sehr fortgeschritten. Also ich würde nicht sagen, nur weil man mehr weiß, ist man jetzt nicht weniger verwundbar. Es wird einfach, naja, also gerade dann, wenn es ein Angriff ist, der eine Person direkt betrifft, dann ist der einfach ausgefeilt. Also ich würde niemanden sagen so, oh, jetzt gab es irgendwie einen Angriff auf dein System und dann hast du dich jetzt total falsch verhalten oder so. Das ist die falsche Lektion. Also jeder kann angegriffen werden und die Angriffe können komplex sein.
Und gibt es etwas, was du Menschen empfiehlst, die vielleicht bisher nicht so viel nachgedacht haben, Handys haben, viel Mobile- und Wireless-Geräte haben? Gibt es da eine Empfehlung von dir, worauf man vielleicht selber achten könnte?
Das erste vermutlich Sicherheitsupdates, weil darüber kommt eben super viel rein, was auch zum Beispiel vor Malware schützt. Also die neuesten Betriebssystemversionen haben einfach viel bessere Berechtigungssysteme. Es ist leider auch ein bisschen mit einem Kostenfaktor verbunden, weil alte Geräte bekommen nicht alle Sicherheitsupdates. Und das finde ich immer schwierig, weil jetzt muss ich Menschen sagen so, hey, gebt euer Geld großen Firmen für aktuelle Handys. Aber das ist halt leider so etwas ein Faktor, da müsste auch mal regulatorisch eingegriffen werden, dass Hersteller vielleicht ja, länger Updates zur Verfügung stellen. Und das andere ist so ein, ja, ein bisschen datensparsam sein, sich überlegen, welche Apps installiere ich, auf welche Links klicke ich. Aber ja, vieles ist dann halt doch super ausgeklügelt.
Was ist so dein Ziel mit deiner Forschungsarbeit? Du hast gesagt, ganz am Anfang, du bist neugierig, du willst da reinschauen. Was ist dein Ziel mit der Forschung?
Zum einen eine Öffentlichkeit über Themen erreichen, also Privatsphäre auf Telefonen, was passiert mit Daten, aber auch generell mehr Sicherheit erreichen. Also soll heißen für Endanwender, Endanwenderinnen einen Weg finden, dass die es gar nicht unbedingt merken, dass es jetzt, also nicht, dass es belastend wäre, dass da Sicherheit ist, aber einfach, dass mehr Sicherheit tatsächlich für alle vorhanden ist.
Das heißt, das treibt dich an, das würdest du gerne erreichen, dass die Menschen ein sichereres Gefühl haben. Geht's darum?
Ich glaube, es geht nicht ums Gefühl, sondern dass es tatsächlich sicherer ist. Also es gibt ja viele so Maßnahmen, da denkt man jetzt, es ist aufwendig, ich muss 5-mal mehr klicken oder so. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich sicherer? Ich glaube, von guter Sicherheit kriegen Anwender gar nicht so viel mit.
Und du lehrst hier auch am Hasso-Plattner-Institut. Was würdest du den Studierenden so mitgeben?
Sehr viel Selbstdenken, also man nennt es so Threat Modeling, also sich Angreifende vorstellen, Modelle vorstellen, was sie tun könnten, um dann auch selber nachzudenken, wie könnten Angriffe aussehen, wie kann man dagegen verteidigen und eben auch sehr viel Praktisches dabei. Also nicht nur so theoretisch mit, jetzt ist hier irgendwie eine Liste von Angriffen, die es gibt, sondern wirklich mal sich echte Applikationen ansehen.
Und ich glaube, das ist etwas, was Studierende wirklich toll finden und auch was sie fasziniert, oder? Oder wie ist deine Erfahrung bisher so in der Lehre?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch schon einige Projekte vorher in Darmstadt, die in die Richtung gingen. Und die Studierenden mögen einfach so praktische Sachen. Also Dinge, die sie direkt auch hinterher zum einen in einem Job weitermachen können, aber eben auch diese intrinsische Motivation rausfinden zu wollen, wie funktioniert das, die ist super wichtig beim Lernen.
Und hast du dir da was besonders vorgenommen hier am Hasso-Plattner-Institut? Also was dürfen die Studierenden erwarten?
Also es wird zum einen eine Vorlesung Mobile Security geben, die wird aber auch sehr hands-on sein. Und dann gibt es noch 2 Projektseminare zu Fuzzing und Reverse Engineering, wo die Studierenden auch wirklich praktisch in echte Apps schauen können. Also was ich gerade gesagt habe, eben ihr eigenes Projekt definieren können und Sicherheitsforschung in einem betreuten kleinen Rahmen machen können.
Und das sagt Dr. Jiska Klaassen. Sie leitet seit dem 1. Juli die Nachwuchsgruppe Cybersecurity Mobile and Wireless hier am Hasso-Plattner-Institut. Jiska, hab vielen Dank für das Gespräch heute und dir einen guten Start hier am HPI.
Dankeschön.
Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.